Empirische Forschung ist ein so integraler Bestandteil des wissenschaftlichen Alltags, dass man sich kaum mehr Gedanken darüber macht, wie sie sich eigentlich entwickelt hat. Genau kann aber Professor Dr. Simone De Angelis vom Institut für Wissenschaftsgeschichte beantworten, wie es denn zum Übergang von theoretischem Wissen über die Welt hin zum empirischen Hinterfragen gekommen ist.
Stimmt denn das, was ich in den Büchern lese, mit dem, was ich sehe oder mit dem, was ich erfahre? Das ist sicher eine Grunderfahrung gewesen, die dazu geführt hat, die Dinge genauer anzuschauen.
Wie so viele wissenschaftliche Disziplinen hat die empirische Forschung ebenfalls enorm von der Entwicklung des Buchdrucks profitiert. Der mediale Einschnitt führte dazu, dass viel mehr Werke und damit viel mehr Wissen unter eine größere Anhängerschaft verteilt werden konnte.
Weil die Mediziner, also vor allen Dingen die Anatomen, eben angefangen haben, die Körper aufzuschneiden. Das ist also eine Praxis gewesen, die also seit dem späten Mittelalter, etwa seit dem 13. Jahrhundert praktiziert wurde an Universitäten, wo also dann Mediziner dann eben diese Körper auch geöffnet haben. Und dann hatten sie auf der einen Seite die Bücher der antiken Mediziner Galen, Aristoteles und so weiter, und dann hatten sie auf der anderen Seite den Körper. Und es ist eben nicht nur so gewesen, wie man das oft liest, dass sie einfach nur das reproduziert haben, was sie in den Büchern gelesen haben, sondern man hat dann auch gesehen, dass bestimmte Dinge nicht übereinstimmen und hat das dann auch in einzelnen Traktaten dann auch aufgeschrieben.
Nun kann man die Entwicklung der empirischen Forschung nicht von der sie umgebenden Gesellschaft separieren.
Der Gelehrte, der mit Büchern arbeitete, hatte einen höheren Status als der Mechaniker und der Ingenieur, der sozusagen die Dinge herstellte. Und das geht eben auch auf die Antike zurück mit der Unterscheidung zwischen dem Sklaven und dem freien Menschen. Die liberalen Wissenschaften und die liberalen Disziplinen hängen mit diesem Tatsache, dass die Menschen dort frei waren und die Sklaven und eben Handwerker, die waren dann untergeordnet. Also das heißt, also das hat man dann bis in die frühe Neuzeit übernommen. Und der Dreh, sozusagen der Wandel, war dann der, dass man angefangen hat, die Dinge umzuwerten. Also dass dann plötzlich die Technik auch immer wichtiger wurde und man angefangen hat, Wissenschaft mit Technik zu verbinden.
Medizinische Vergleichssektionen waren aber nicht unproblematisch.
Dass der Körper natürlich auch als etwas Heiliges angesehen wurde, vor allen Dingen, wenn man so dieses christliche Denken anschaut. Also nicht, der Mensch hat nicht das Recht, sozusagen etwas zerschneiden, was ganz ist, was Gott sozusagen ganz gemacht hat und so weiter. Und deshalb war es auch schwierig, dann solche Dinge einfach zu machen. Das heißt also, man erlaubte dann zum Beispiel einmal im Jahr, dass man öffentliche Sektionen gemacht hat. Aber dann die Mediziner, die Anatomen, die das wirklich wissen wollten, das waren für die nicht nur Show, sondern sie haben dann auch private Anatomielektionen. Und das waren dann die Grundlage für das Schreiben von neuen Texten über den menschlichen Körper. Aber das Durchbrechen eines Tabus, eben die Öffnung des Körpers.
Die Linie Antike, frühe Neuzeit, die wir in der Entwicklung der empirischen Forschung ziehen, ist eine abendländische. Das erklärt sich De Angelis so.
Ja, also ich denke schon, dass das hängt eben auch schon mit den Entdeckungen, die in Westeuropa gemacht worden sind, nicht? Die vor allen Dingen auch das ermöglicht haben. Also die Umstände, die sozioökonomischen Umstände, Höfe, die höfischen Gesellschaften, die zum Beispiel eben so angefangen haben, Objekte zu sammeln und so weiter. Also ich würde mal sagen, dass das eine wichtige Komponente gewesen ist.
Konkurrenz zwischen der Kirche und der Scienza Nova, wie Galileo sie nennt, gab es immer. Sie hat aber den wissenschaftlichen Diskurs auch befruchtet. Für das Webradio der Uni Graz, Caroline Zobernick.